Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Manchen ist am Gottesdienst die Predigt das Wichtigste, manchen das Abendmahl. Einige kommen besonders gerne für Lieder und Lobpreis. Und wieder anderen ist der Segen im Gottesdienst das Wichtigste. Und wenn du zu denen gehörst, die den Segen am wichtigsten finden, dann kommt so eine Einstellung besonders denen zugut, die zum Gottesdienst schon mal etwas später kommen, also so ab 10 Uhr und 1. Die kommen dann nämlich etwas später und nicht zu spät, denn der Segen kommt ja bekanntlich am Ende des Gottesdienstes und den bekommt man dann auch noch. Ich lese jetzt den aaronitischen Segen, den sprechen wir hier fast immer am Ende des Gottesdienstes und in den meisten Gemeinden wird der gesprochen. Und dann weißt du auch, warum der aaronitischer Segen heißt. Der steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel, da sind das die Verse 22 bis 26 und dann lese ich noch den 27. Und der Herr redet mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Gottesdienst heute steht ganz im Zeichen des Segens, weil du dich heute im Gottesdienst persönlich segnen lassen kannst. Zu Beginn des neuen Jahres und mit Aufsicht auf das Jahr 2020. Mit all dem, was da so kommen mag. Dass du dich für die 12 Monate dieses Jahres unter den Segen Gottes stellst. Denn so wie die vergangenen Jahre kommt auch die Lebenszeit in diesem Jahr aus der Hand Gottes und er schenkt sie dir. Du nimmst damit diese Zeit ganz bewusst aus Gottes Hand entgegen, wenn du dir die Hände auflegen lässt und dich an einer der Segensstationen segnen lässt. Dann lass uns in die Richtung schauen, in die wir nicht weit blicken können und daran denken, was wir nicht wissen können, all das, was noch kommen mag, an dem Guten und Schönen, und auch an dem Schweren und dem Übel. Das Wort Übel, das würde in deinen Ohren anders klingen, wenn wir die ursprüngliche Luther-Übersetzung auch noch heute lesen würden. Luther hatte in seiner Übersetzung 1545. Und das wisst ihr ja, die lesen wir heute nicht mehr so. Wenn du in deiner Luther-Übersetzung zu Hause oder im Internet nachliest, dann wirst du da eine Variante von 1854 oder 2017 finden. Das nennt sich dann revidierte Version. Zum Beispiel hat man die überarbeitet, weil unsere Sprache sich geändert hat. In fast 500 Jahren verändert sich dieses oder jedes Mal und man versteht das ein oder andere Wort anders. Oder es gab Erkenntnisse, die man gewonnen hat in der langen Beschäftigung mit dem Wort aus dem griechischen und hebräischen Text. Und hat dann gesagt, nee, wir treffen die Stelle besser, wenn wir das nicht genauso übersetzen, wie Luther sich das gedacht hat. Und damit folgt man einem Anliegen Luthers, nämlich die Heilige Schrift wichtiger zu nehmen als die Theologen. Dr. Martin Luther lässt sich korrigieren oder verbessern. Schauen wir mal, wie es hierbei ist. Martin Luther hatte das Vaterunser anders übersetzt, als wir es heute sprechen. 1545 hat er festgehalten, in Matthäus 6, den Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Erlöse uns von dem Übel. Heute sagen wir das anders. Wir sagen, erlöse uns von dem Bösen. Und diese Übersetzung, erlöse uns von dem Bösen, klingt im heutigen Ohr mehr moralisch. Vor dem Bösen, das Menschen einander antun, führe uns nicht in Versuchung, so wie die Schlange im Paradies das getan hat, dass wir keine bösen Dinge tun, sondern bewahre uns davor, dass wir böse Dinge tun oder sie uns angetan werden. Und die Schlange ist übrigens im Hebräischen keine Frau. Im Paradies ist es der Schlangerich. Das ist ein Mann, der da in Versuchung führt. Die Übersetzung von heute, die wird moralischer gehört als zu Luthers Zeichen. Und der griechische Text, der gibt das her. Also du kannst mit gutem Gewissen im Vater unser unseren Gott auch vor Bewahrung im Übel und vor dem Übel bitten. Also diese Stelle etwas weiter fassen, als das deutsche Wort Böse es zu erkennen lässt. Also darum, dass dir das Übel gar nicht erst zustoßt, sondern einen Bogen um dich macht. Aber wir bitten auch um Bewahrung, wenn das Übel kommt. Wir bitten um Bewahrung im Übel, in Widrigkeiten, in Stress und Druck, auf der Arbeit und in der Familie, in Anfeindungen und Anfechtungen, in Leid und Krankheit, ob sie dir passieren oder deinen Lieben, mit denen du mitleidest. Und diese Dinge passieren. Und der Segen Gottes ist überhaupt nur verständlich, weil es diese Dinge gibt, die übel sind. Der Segen Gottes ist das, worum wir bitten können und worum wir dankbar sind, gerade wenn das Übel kommt. Denn Dankbarkeit, das ist der Tank, aus dem du deine Kraft für dein Leben ziehen sollst. All das Gute und das Schöne, das dir Kraft und Freude und Friede und Liebe und Geduld gibt, soll dein Nährstoff für dein Leben sein. Der Segen Gottes ist das, was dir die Kraft zum Leben gibt, zum Überleben und dann auch die Kraft, die dich zieht zum ewigen Leben. Es ist der Segen Gottes, der dir in den schwierigen Momenten deines Lebens zur Seite steht und dich bewahrt. Und deswegen ist es gut, dass du dich am Anfang des Jahres segnen lässt mit Ausblick auf all das, was noch kommen mag. Deswegen taufen wir Säuglinge und kleine Kinder, also Menschen am Anfang ihres Lebens, und sprechen ihnen den Segen Gottes zu. In der Taufe sprechen wir ihr die Liebe Gottes zu, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben nach dem Tod. Und wir segnen dann die Täuflinge besonders. Der heutige Sonntag wird auch als Tauferinnerungssonntag gefeiert. In der Lesung haben wir schon von der Taufe Jesu gehört, dass der Heilige Geist auf Jesus kam wie eine Taube und dass ihm die Liebe Gottes zugesagt wurde. Also Sünden vergeben musste Gott Jesus natürlich nicht, aber in der Taufe wurde er der Liebe Gottes nochmal bestärkt. Jesus war ohne Sünde, nur er. Und deswegen ist seine Taufe auch nochmal ein Zeichen von besonderer Demut. Und wir lassen uns taufen und folgen damit Jesu Vorbild, mit der Ausnahme, dass wir uns dabei vergeben lassen. Jesus hat sich taufen lassen, dann auch ich. In der Taufe, gesegnet mit dem Heiligen Geist, gesegnet mit der Liebe Gottes, ausgestattet mit aller Kraft, die Jesus gebraucht hat, denn nach der Taufe begegnet Jesus in der Wüste der Böse. Und Jesus wird vom Teufel versucht. Und der versucht es mit allen Tricks, die er so kennt, aber er scheitert an Jesus, denn Jesus ist ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Dass Gott bewahrt in Versuchungen, im Übel, dass er unsere Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit und Lebensfreude stärkt, dass er deinen Kampfeswillen und deinen Lebenswillen stärkt und wachruft, so wie er zu Jesus in der Taufe gerufen hat: Du bist mein geliebter Sohn. So spricht er zu dir: Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und Jesus hat dann den Kampf aufgenommen. Im Wasser, im Jordan, aus dem Alten Testament, eine der Wassergeschichten und Jordan-Geschichten ist die Überquerung des Jordans. Das Volk Gottes steht am Rande zum gelobten Land. Es hat die Reise durch die Wüste hinter sich. Es steht vor der großen Aufgabe, das gelobte Land einzunehmen. Und dafür braucht es Gottes Segen, Gottes Zuspruch und Gottes Kraft. Und nicht von ungefähr hat dann der Vers im Buch Josua, ist er ein beliebter Taufspruch geworden. Ich lese ihn im ersten Kapitel, der 9. Vers, nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Es ist Gottes guter Segen, der im Schönen und im Guten, aber auch im Übel und im Leid in diesem Jahr mit dir ist. Er nährt die Kraft, die du brauchst, um den Widrigkeiten entgegenstehen zu können. Und darum stehen so viele Kampfes- und Kriegesgeschichten in der Bibel, nicht damit du Krieg führst oder dich prügelst, sondern damit du dich bereit machst für das, was kommt, und bereit bist für die Berufung, die Gott für dich vorgesehen hat. Weil Gott deinen Lebenswillen stärken will und deinen Kampfeswillen, deine Liebe, deine Geduld, deine Kraft und deine Stärke, alles, was dir Friede und Freude bringt, dich stärkt. Gerade dann, wenn die äußeren Umstände nicht dazu beitragen. Und Frieden ist eins der wichtigsten Momente im Segen. Darum kommt er auch im aaronitischen Segen vor, den wir immer wieder zugesprochen bekommen. Jesu Frieden ist nicht wie der Frieden, den die Welt kennt. Ich lese nach der Hoffnung für alle aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Da spricht Jesus: Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Warum segnet Gott? Vielleicht, weil du alles richtig gemacht hast oder weil du schön bist oder weil du es dir verdient hast. Nein, deswegen segnet er nicht. Gott segnet aus seinem Herzen heraus und das ist einfach gut. Aus seinem Herzen heraus ist er der Schöpfer und hat dich erschaffen, nicht weil du es dir verdient hättest. Aus seinem Herzen ist er gut und liebevoll und freundlich und hat allen Schmerz, den du verschuldet hast, am Kreuz erduldet und dir vergeben. Weil er die Liebe ist und Geduld hat, von unermesslicher Güte ist. Und deswegen ist er Gott in dir und wirkt in dir und kommt im Heiligen Geist zu dir. Ich lese einen weiteren Vers, der auch ein Taufvers sein könnte, den du dir auch zusprechen kannst, immer wenn dir danach ist. Und schließe damit die Predigt. Im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 9 steht: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Amen.